Hallo und herzlich willkommen zum Data Express Episode 67, ein Podcast von Data Disrupted, in dem sich die Kerstin und der Wolfgang, das bin ich, über Neuigkeiten aus der Welt der Enterprise-IT-Infrastruktur unterhalten. Wir haben heute Mittwoch, den 1. Juli 2026 und wir beide waren die letzten zwei Tage auf der GITEX AI Europe 2026 in Berlin. Kerstin, du kennst aus eigener Erfahrung die GITEX in Dubai und du warst ja vergangenes Jahr auch schon auf der allerersten GITEX Europe. Wie war denn für dich die zweite europäische Ausgabe der GITEX?
Ja, Wolfgang, vielen Dank. Das ist eine hervorragende Frage. Danke, dass du fragst. Wir machen jetzt dann doch ernst weiter. Wir waren auf der GITEX, der Wolfgang und ich. Ich kenne die GITEX schon sehr lange. Ich kenne die vor allem aus Dubai von vor, ist schon 12 Jahre her oder so. Und wir waren letztes Jahr auch in Berlin. Ich war
auf der ersten europäischen.
Auf der ersten europäischen, genau, in der Messe Berlin.
Da hatten wir auch einen Data Express, glaube ich, gemacht dazu.
Da haben wir einen Data Express gemacht, den können wir auch verlinken in den Shownotes. Ich war beeindruckt. Ich war vor allem beeindruckt, wie die es geschafft haben, die Kultur und das Flair der GITEX aus den Emiraten hier rüber zu transportieren. Es gab unglaublich viel Innovation zu sehen. Es war wirklich sehr KI-lastig. Es war sehr Physical AI-lastig, damals schon. Es war sehr Start-up-lastig und es war auch sehr Government-lastig. Und das kenne ich auch aus Dubai schon, dass dort die Themen Digital Staat oder Digital Government, digitaler Staat, Digitalisierung generell unglaublich vorangetrieben wurden. Jetzt dieses Jahr war ich leider, muss ich zugeben, ein bisschen enttäuscht. Sie war kleiner, sie war weniger.
Naja, kleiner heißt.
Eine Halle weniger?
Drei Viertel so groß.
Ja, also es war eine Halle.
Es waren vier Hallen, Messehallen in Berlin, genau. Und jetzt waren es drei Hallen.
Es war eine Halle weniger und es waren sehr, sehr viel von den Technologien, die ich letztes Jahr dort gesehen habe, wo ich dieses Jahr gehofft hatte, mehr davon zu sehen. Gerade Physical AI ist ja so ein krasses Thema momentan.
Vielleicht, wer nichts anfangen konnte damit, es geht im Prinzip um Roboter. Also alles, was irgendwie so Service-Roboter, menschliche Roboter, also.
Ja, es geht um noch sehr viel mehr. Physical AI heißt eigentlich, dass du Roboter intelligent machst, dass du die Bewegungen.
Das ist der AI-Part.
Ja, genau. Naja, schon, dass du zum Beispiel, was wir letztes Jahr gesehen haben mit Waze, mit ihrer netten Empfangsdame, dass du eine KI dahin bringst, dass du mit einem Roboter Gen-AI-artig kommunizieren kannst und er antwortet dir wie ein richtiger Mensch. Quasi mit, ja, das war schon sehr menschlich angehaucht. Oder dass eben auch Roboter Situationen erkennen. Und das sehen wir mittlerweile hier im täglichen Leben. Also wir haben keine Servicekatzen, aber zumindest so kleine Wischroboterchen bei uns in den Supermärkten, die hier kontinuierlich permanent überall rumfahren. Und die sind schon so intelligent zu erkennen, dass sie jetzt nicht über alle Einkäufer und potenziellen Kunden rüberfahren und vielleicht auch nicht ins Regal reinrauschen permanent. Und solche Sachen halt, ja, genau. Und das ist etwas, wo Nvidia gerade unglaublich viel entwickelt dran, was Jensen Huang sehr, sehr propagiert, auch in der letzten Keynote propagiert hat, in der letzten Keynote auf der GTC. Da können wir auch ein bisschen was verlinken und da hatten wir auch schon mal ein bisschen was dazu geschrieben. Und ja, ich hatte erwartet, dass sehr viel mehr davon zu sehen. Dann war ein großes Thema letztes Jahr Quantum Computing. Das hat quasi eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt dieses Jahr, hatte ich so den Eindruck. Und es war überhaupt generell wenig Hardware zu sehen. Mhm. Und es war ein bisschen Government, aber das, was da war, auch far away von dem, was wir letztes Jahr dort erlebt haben. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Jetzt kann das natürlich meine persönliche Meinung sein. Ich weiß nicht, Wolfgang, du warst ja letztes Jahr auch mit mir dort. Wie hast du es denn dieses Jahr erlebt? Was waren denn deine Empfindungen?
Ja, es stimmt schon, auch mir ist vor allem diese Hardware-Geschichte aufgefallen. Wir haben letztes Jahr noch einen ganzen Haufen so irgendwelche AI-Hardware gesehen, so Server für AI-Entwicklung, ne, so quasi die, ich sag mal so, die Grundlage für das, was dann hinterher Services sind. Und dieses Mal waren eigentlich sehr, sehr viele in irgendeiner Form AI-Services. Mir ist aufgefallen, relativ viel war so in diesem Umfeld CRM und Sales. Irgendwie verbessere deinen Umsatz mit unserem Sales-Tool, das irgendwie KI-gestützt ist und deine Daten, deine Kunden besser angraben kann, so Zeug. Mhm. Also da waren mehrere Aussteller, die, vielleicht muss man auch dazu sagen, diese Chitex ist ja auch immer so gebaut, es gibt halt diese, sagen wir mal so, Sponsoren, etablierte Hersteller, ein paar davon, und die haben immer eine relativ große Area mit irgendwelchen Startups, wo dann immer so in der Ecke oben steht, die haben irgendwie die A-Round, die B-Round, die sind gerade im Seed-Funding, irgendwie so, also die werben im Grunde schon auch für Investoren. Mhm. Das sind halt immer so kleine Hühnerstände, Hühnerstallstände.
Das war aber letztes...
Aber du konntest zu den Leuten hingehen und die haben meistens eine interessante Geschichte zu erzählen.
Ja. Das war, bevor das missverständlich rüberkommt, es ist tatsächlich so, die letztes Jahr waren Azure und AWS, die waren mit riesigen Ständen dort und hatten eigene Startup-Areas. Das hat mir dieses Jahr auch gefehlt. Ja. Azure hat mir komplett gefehlt. Und die Startup-Area, was du gerade angesprochen hast, die ist very international. Also da sind wirklich Leute aus der ganzen Welt, von allen Kontinenten.
Ja.
Da ist Usbekistan, Kasachstan.
Deutschland war auch
sehr,
vertreten.
Sehr, Deutschland das auch sehr erwähnen. Viel. Ja, sehr viel.
Auch. Aber es war auch sehr
auch,
viel
auch Holland, also andere europäische Länder, aber sehr, sehr stark vor allem Osteuropa.
Osteuropa und Eurasien,
und
würde ich sagen.
Auch Afrika, so. Eurasien, absolut. Auch ein bisschen Asien. Und die sind... auch das ist mir aufgefallen. Letztes Jahr war da unglaublich viel Environmental.
Ja, das haben wir also auch so notiert, genau.
Das hat auch ein bisschen gefehlt. Also dieses ganze Biotech.
Biotech ist vielleicht falsch, aber
ja,
so
Biotech, Environmental Tech, whatever.
So KI-Zeug und Softwareunternehmen, die in irgendeiner Form geholfen haben, die Umwelt, unsere Umgebung zu verbessern.
Oder Farmtech.
Im Sinne von Luftreinhaltung, von genau Gemüseanbau, automatisiert, bla.
Ja. Also das ist mir aufgefallen.
Und die waren alle weg.
Es war, was du schon gesagt hast, auch das ist mir aufgefallen dieses Jahr, das war fast alles nur entweder BI, Business Intelligence, oder irgendwas mit Security, was so 385.000 andere sowieso auch machen.
Ja.
Austauschbar. Langweilig.
Aber das ist vielleicht auch zumindest momentan auch so ein zentrales Thema. Ne? Wir haben halt die Herausforderung, dass du mit diesen ganzen AI-Werkzeugen natürlich Schwachstellen, gerade in Open Source, weil halt der Code offen ist, schnell entdeckst. Es gibt Firmen, hat man jetzt schon zuletzt etliche Male gelesen in den letzten Wochen, es gibt Firmen, die ihre Bug-Bounty-Programme beendet haben, weil es halt so einen Haufen Meldungen gibt, die halt irgendwie mit KI gefunden werden, dass sie sagen, wir sind nicht mehr bereit, das irgendwie zu honorieren.
Das Problem ist anders.
Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite auch, hast du natürlich dann den Markt für Unternehmen, die halt Software machen, um irgendwelche Zero-Day-Exploits gleich festzustellen, Angriffe per KI-Unterstützung zu detektieren und so Zeug. Also da ist der Markt da.
Du musst ein bisschen differenzieren. Also jetzt einfach zu sagen, weil so viel gefunden wird, machen wir kein Bug-Bounty mehr. Das Problem liegt ein bisschen tiefer. Durch KI fühlen sich sehr viele befähigt, Schwachstellen zu finden. Und da wird halt ein Haufen Müll auch produziert und gemeldet. Schwachstellen, die gar keine sind. Das ist das eine Problem. Und die andere Geschichte ist, weil eben KI so breiten verfügbar ist, finden ganz, ganz viele Leute die gleiche Schwachstelle und die kannst du nicht alle belohnen. Mhm. Und das ist eine große, große Herausforderung, was auch in der Community für ein bisschen Upset sorgt. Du hattest heute Morgen eine Meldung beigebracht, dass die ersten so pisst sind, dass sie Exploits veröffentlichen, ohne die Hersteller überhaupt über die Schwachstelle zu informieren.
Das war ein konkreter
Ethik unter im Keller, also unterirdisch.
Fall, der irgendwie irgend so Hacker, Cracker, eine Person, die offenbar Dinge gefunden hat.
Ja.
Und der hat dann, ich meine, es waren die Rede von 15 oder 16 Zero-Day-Exploits in verschiedenen Codes bei verschiedenen Firmen, die der einfach mal so in die Welt gekippt hat, ohne vorher mit den Unternehmen zu reden, was ja eigentlich in dieser Schwachstellen finde Community, ich weiß nicht, jetzt das Wort Hacker.
Cracker.
Eigentlich ist es übliches Vorgehen, dass du was findest und informierst du die Firma darüber, sagst du, ich habe ja was gefunden und so ist der Exploit und bitte fix das. Und wenn die halt sich nicht melden nach 4 Wochen, dann sagt man so, okay, dann soll es die Welt wissen. Ja. Und wenn die sich melden, sagen so, wir haben das gefixt, bla bla, dann ist es alles gut.
Also normalerweise haben die bis zu einem Jahr Zeit. Also es gibt wirklich eine Ethik unter den Leuten, die Schwachstellen finden, die das dann auch an, die an diesen CEV-Programm teilnehmen bei der CISA. Die finden die Schwachstellen, die geben den Herstellern angemessen Zeit und das kann wirklich bis zu einem Jahr. Und wenn der Hersteller dann wirklich total ignorant ist und die sich überhaupt nicht meldet, dann wird es tatsächlich auch veröffentlicht.
Das auch zu Recht, finde ich,
bei ja, der absolut. Das hat ein bisschen Geschmäckle, weil diese Zeit, die ein ich sage jetzt bewusst Hacker, dem Hersteller gibt, die Schwachstelle zu fixen oder zu reagieren, die kann natürlich ein Cracker, und das sind die bösen Buben, auch haben und nutzen und dasselbe Ding finden und ausnutzen. Also das ist schon, es ist schon eine zweischneidige Geschichte schon immer gewesen. Das muss man auch wissen zu Schwachstellen, dass wenn eine Schwachstelle publik wird, dann gibt es die relativ lange schon. Erklärt aber auch, warum die Hersteller in der Regel sofort am nächsten Tag einen Patch parat haben. Weil sie hatten ein Jahr Zeit, diese verdammte Schwachstelle zu fixen. egal. Diese Zeit haben sie heute nicht mehr, weil heute ist es tatsächlich so, diese Fenster sind von Tagen, Wochen, Monaten, Jahren auf wenige Minuten geschrumpft. Die Fenster gibt es heute einfach nicht mehr. Und das ist eine Herausforderung. Wir werden, glaube ich, solche Sachen wie das, was du heute Morgen gefunden hast, noch sehr viel öfter sehen, dass diese Ethik einfach aus dem Markt verschwindet.
Naja, ja, das ist halt immer so, wenn du natürlich die wenn die Werkzeuge für eine breite Masse zur Verfügung stehen, dann werden die Werkzeuge auch benutzt von Menschen, die jetzt nicht aus so einer Community raus erwachsen sind, die so einer Ethik folgt. Mhm. Das war ja bisher immer so, bisher war es halt, wenn du irgendwie so, du hattest vielleicht CCC Spaß am Gerät und hast irgendwie was, hast du so ein bisschen so einen Entdeckergeist und hast irgendwie angefangen zu forschen und drüber nachzudenken, wie könnte man das vielleicht angreifen und ich sehe irgendwie eine Schwachstelle im Code, vielleicht kann man das irgendwie so, schau an, das funktioniert und dann quasi dein Reward ist so im Wesentlichen, außer jetzt vielleicht so Bug Bounty Geldzeug, aber dein Award ist im Wesentlichen eine Anerkennung in der Community.
Es du ist bist ja Ruhm halt und Ehre.
Gefunden hat. Genau,
ein Bounty kann auch Ruhm und Ehre sein.
Und jetzt, wo du halt mit einem geschickten Prompt das einer KI hinwirfst, hast du natürlich schlagartig sehr viel breitere Masse an Leuten, die sie daran versuchen, die halt nicht aus so einer Community heraus langsam Stück für Stück erwachsen sind.
Genau, ja. Wir driften aber ab ein bisschen. Ich glaube, wir sollten ein bisschen vielleicht über das reden, was gut war. Jetzt haben wir so viel Dinge, die wir nicht so gut fanden. Es gab ja auch gute Dinge auf der Jitex. Also ich hab immerhin einen humanoiden Roboter gefunden, der sich auch hat an die Hand nehmen lassen. Und wir haben, das hatte ich letzte Woche schon berichtet, also es gab ja letzte Woche, das müssen wir jetzt einfach aufgreifen, das Thema, weil das ist, ich finde das so kaputt, wie Marketing funktioniert. Und das ist für uns mal wieder ein Präzedenzfall aufzuklären. Leute, bitte glaubt nicht den Herstellern, tut es nicht bitte. Nvidia hat ja letzte Woche oder vor 2 Wochen ganz groß getönt, sie haben hier Coldplate, Cooling, scheißen Dreck erfunden und sind jetzt ganz, ganz groß dabei. Nein, verdammt nochmal, das haben sie nicht. Also wir haben auf der Jitex einen anderen Hersteller gefunden, der das auch schon macht. Und wir kennen ganz viele Hersteller, die das schon sehr lange machen. Und geschlossene Kühlkreisläufe in Computern gibt es auch schon sehr, sehr lange. Möchtest du was sagen dazu, Herr Stief?
Coldplate Cooling gab es bei einer Cray 1 und die wurde in den Markt eingeführt 1972, wenn ich nicht alles täuscht.
Ja, ich glaube, das Einzige, was du heute nicht mehr verwenden darfst, ist Fluorinert.
Naja gut, das ist Kühlmittel selbst, das ist halt Kleinigkeiten.
Genau.
Aber das Prinzip, dass du eine gekühlte Metallplatte hast und deine Platinenchips, den Kram oben und unten drauf baust und dann innen drin quasi die Wärme abführen lässt, das ist halt alter Hut.
Absolut. Absolut. Also
wurde vielleicht vergessen, zwischendurch einmal so 30, 40 Jahre lang wegen mir.
Ja, aber wir haben andere geschlossene Kühlkreisläufe. Egal, ob du jetzt Immersion Cooling nimmst, das ist auch ein geschlossener Kühlkreislauf. Du brauchst halt andere Voraussetzungen für die Platinen.
Was ich jetzt ad hoc zum Beispiel nicht weiß, ist, wie das bei IBM Mainframes war oder auch bei Siemens BS2000 Mainframes. Die sind ja auch zum Teil...
Waren die?
Ja, schon. Okay. Die sind immer schon von der Rechenleistung her sehr viel leistungsfähiger als halt, was wir sonst so kennen als Intel-PCs. Entsprechend teurer und da gibt es auch flüssig gekühlte Systeme. Also wer Mainframes betrieben hat, hatte möglicherweise nie ein wasserfreies Rechenzentrum. Und wie das aber dann die Details sind, das weiß ich nicht.
Das ist interessant, weil ich kenne das eigentlich von IBM oder Siemens oder anderen überhaupt gar nicht. Das Einzige, die ich kannte, tatsächlich war Cray davor. Ja. Tatsächlich.
Zum Mainframe-Zeug.
Ja, Mainframes. Und später dann natürlich, klar, es gibt 1000 Systeme. Auch letztendlich ist eigentlich auch das, was cool IT macht, ein teilgeschlossener Kreislauf. Du tust zwar Frischwasser irgendwie reinfüllen, aber eigentlich ist es geschlossen, weil du führst die Wärme dann wieder ab, du tauschst es aus. Du musst zwar immer Wasser ergänzen, aber das wird nie komplett ausgetauscht. Oder
sind die Systeme meistens. Ja. Die Wärme geht raus über den Wärmetauscher. Du hast immer irgendwie einen inneren geschlossenen Kühlkreislauf, wo das Wasser zirkuliert oder die Flüssigkeit, sag mal, wo die Flüssigkeit in irgendeiner Form zirkuliert und irgendwo gibst du über einen Wärmetauscher die Wärme weg an andere. Ein anderes Medium.
Ja.
Meistens Flüssigkeit, manchmal auch Luft.
Ja, und du hast ja immer noch auch diese Vaporization, Dingens hier, Verdampfungs-.
Ja, das ist ja nichts anderes.
Das ist auch nichts anderes. Und das sind auch geschlossene Kreisläufe, wo du eine Flüssigkeit in einen gasförmigen Zustand und wieder flüssig machst durch den Wärmetausch. Und das Einzige, was Nvidia jetzt neu macht, ist, dass sie Frostschutzmittel benutzen statt Fluorinert, was verboten ist. Tolle Invention. Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen. Also ich finde das so krass, wie eine Firma mit so einer Marktmacht plötzlich hier etwas in, ja gut, okay, es gab auch 1920 schon Electrical Vehicles und Tesla hat damit einen Haufen Geld gemacht. Also ja, es passiert ja, gut, immer wieder, verdammt.
Das Problem war damals die Reichweite.
Ja, das stimmt. Aber Ford hatte das auch schon in den 90ern.
Zu der Geschichte war es halt schon so ein Teil der Ankündigung war ja, dass sie quasi jetzt warmes Wasser oder warme Flüssigkeit benutzen können.
Auch das ist nicht neu.
Ich wüsste nicht das Jahr, aber ich bin mir relativ sicher, bei IBM, da gab es vor, weiß ich nicht, 10, 15, vielleicht sogar vor 20 Jahren, haben die schon mal sowas losgetreten, ich meine in der Schweiz irgendwo, mit 60 Grad heißem Wasser.
Ja, die Sutacores machen das übrigens auch. Die Flüssigkeit, die hat eine gewisse Temperatur, ich glaube irgendwas über 40 Grad, also über Körpertemperatur. Ja. Und genau, weil das, du brauchst nicht irgendwie minus 3 Grad kaltes Helium dazu oder so. Wasserstoff, whatever, ist egal.
Ja, am Ende musst du Wärme wegtransportieren.
Richtig.
Wasser ist ein guter Wärmeleiter und je nachdem, wie du es aufbaust, kann eben auch ein Wasser, das du irgendwie von 40 auf 60 Grad heiß machst, ein guter Wärmeleiter sein. Und da hast du den Vorteil noch dazu, dass du mit 60 Grad heißem Wasser in einem sekundären Kreislauf was anfangen kannst. Da kannst du zum Beispiel heizen damit.
Genau. Und da sind wir nämlich jetzt bei diesem ganzen Wärmeprogramm, was jede Gemeinde ab 100.000 Euro beibringen muss. Kauft euch Rechenzentrum, baut Rechenzentren. Ja, das. Naja, egal.
Strom.
Nee, das würde jetzt zu weit.
Frischwasser.
Nee, Entschuldigung. Wir haben ja nicht mehr. Wir brauchen jetzt kein Frischwasser mehr, dank Nvidia. Und was das Internet angeht, da rufen wir einfach den Provider deines Vertrauens an und dann legen die da schon irgendwie mit einem. Wir kriegen ja jetzt hier Glasfaser. Ich muss es euch erzählen, Leute, es passt jetzt gerade so gut hierher. Ihr kennt Autobahnbaustellen in Deutschland, so 3 Jahre vorher abgesperrt, 10 Kilometer, nichts passiert, ein Bagger steht rum oder bestenfalls eine Walze. Wir haben seit 3 Tagen, 4 Tagen, seit Donnerstag letzte Woche, da tauchten hier die ersten Mini-Bagger auf. Wir kriegen Glasfaser hier bei uns im Dorf. Und heute ist ein Bautrupp von, weiß ich nicht, wie viel waren das, 30 Leute auf 20 Meter Straße.
Ja, das war mehr. Das waren schon irgendwie 200, 300 Meter.
Ja, aber Katastrophe. 5 Bagger.
Aber das ist natürlich, das ist Gehsteig. Die haben das ganze Pflaster entfernt von dem Gehsteig und dann einen Graben gegraben, die Rohre reingelegt.
Ja, und die schaffen das in 3 Tagen wieder zuzubuddeln und genau.
Also ich bin gestern nach Berlin gefahren, gestern früh, da war nichts zu sehen. Und heute ist es im Prinzip fertig, außer dass wir noch zuschütten und zupflastern müssen.
So, und soll ich euch was sagen?
2 Tage.
Bei uns, wir wohnen ja hier sehr, sehr ländlich, kurz vor der polnischen Grenze, es sind polnische Arbeiter und die geben sowas von Gas. Die sind so fleißig.
Vielleicht müssen sie auch, wegen Konditionalstrafe.
Das weiß ich nicht, aber den Deutschen ist das egal. Die kalkulieren das mit ein, deswegen sind die Projekte so teuer. Ich glaube nicht, dass der Glasfaserausbau hier so teuer ist. Also Entschuldigung, es funktioniert, es geht, wenn man wollte. So, jetzt waren ja ganz viele Autobahnen gesperrt. Die Züge sind Gott sei Dank gefahren. Nicht alle, aber zumindest die, mit denen wir gefahren sind. Wir haben eine Coolplate entdeckt auf der Gitex auch. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
War chinesischer Hersteller, meine ich.
Genau, es war ein chinesischer Hersteller. Und
der Auftragsfertiger, der halt...
Nein, nicht wirklich. Es ist, ja, schon.
Ja.
Also, es ist ein Startup aus der Shanghai-Gegend. Also nicht direkt aus Shanghai, aber aus der Gegend um Shanghai. Wahrscheinlich irgendeine Freihandelszone. Und die haben das Zeug entwickelt. Und die fertigen das dann jetzt im Auftrag für... Ja. Die haben quasi Hardwarehersteller gesucht.
Die haben große Fräsautomaten, wo die den Kram jetzt...
mehr noch, die haben eine komplette Fertigung dafür. Die entwickeln die Dinger, die designen die Dinger, die fertigen die Dinger, die haben die komplette Produktionskette. Und und die suchen eben jetzt in Deutschland hier, wir geben euch das alles mit, nachher noch mit Fotos und Links. Die suchen jetzt Hardwarehersteller, die sie in Europa wahrscheinlich eher nicht so finden werden momentan. Das wird schwierig.
Das könnte schwierig werden, ja.
Ja. Die das dann halt bei sich einbauen. Und ja, vielleicht ergibt sich ja doch mal was, wenn dann doch in Europa der ein oder andere Hardwarehersteller wieder entsteht. Wir haben heute auch einen kennengelernt, der sowas macht. Am Beispiel eines Coffee Grinders, aber die bauen auch richtige Platinen. Das war überhaupt die interessanteste Geschichte, eine der interessantesten Geschichten auf der ganzen Gitex. Wir laufen, ich bin ja Coffee-addicted, das muss ich ja zugeben. I drink wahnsinnig gern Coffee, am liebsten Cold Brew. Und das Problem bei Cold Brew ist wirklich den guten, gemahlenen Grad Kaffee zu kriegen. Also
der Mahlgrad.
Der Mahlgrad ist
so
wichtig.
So sagt der Fachmann dazu.
Ja, und es ist aber auch der Kaffee selber ist wichtig, der Mahlgrad ist wichtig und das muss jetzt nicht der ultra teure, von Katzen ausgepupste Kaffee sein. Das habe ich auch schon probiert. Also funktioniert, ist okay.
Aber er darf für Cold Brew nicht zu fein sein,
richtig,
meine ich.
Richtig,
ne?
der ist eher so...
Relativ grob sein.
Ja, der ist eher so... Was haben wir mal rausgekriegt? So Semmelbrösel. Korngröße. Mhm. Semmelbrösel. Und was wir heute gefunden haben, war so eine Firma aus Gilching. Kein Startup. Verdammt nochmal, kein Startup. Ein Fertigungsbetrieb, der, was hat er gesagt, 25 Jahre, 30 Jahre? Sehr lange schon am Markt.
Ja, schon ein paar Jahre. Und die haben im Wesentlichen angefangen mit Platinen. Also so Bestückungsautomaten, Platinenlöten im Auftrag, sowas machen. Da kommen die eigentlich her.
Und jetzt sind sie...
Das ist eben auch so ein Geschäft, das natürlich zunehmend für kleines Geld nach China abwandert.
Ja.
Oder abgewandert ist.
Und also jetzt haben sie einen Mehrwert gesucht.
Genau, wo können wir vielleicht unseren auch einbringen in anderen Dingen?
Und sie nutzen KI zum Beispiel für die für den Fertigungsprozess oder für den Designprozess im Anfang schon?
Die machen ja, wenn ich es richtig verstanden habe, mittlerweile nicht nur die Elektronikkomponenten oder Platinen, sondern die haben sie dann so Leute und
Partner,
und Partner gesucht, Firmen zugekauft und machen jetzt im Grunde ein komplettes Design von einem Gerät, also Elektronik, die Platine, das Gehäuse, alles schick, alles schön. Ich habe da war so eine Präsentation gelaufen im Hintergrund, da war dann auch so Red Dot Award und IF Design Preis und so Kram. Das sind quasi so, wenn jemand, der Design, Industriedesign macht in Deutschland, der kennt diese Konsortien und diese Preise und dort sind die eben auch
und ich war so
ja auch Preise.
Genial,
die
dass ich so kein Foto gemacht habe.
Die hatten so einen Kaffee-Grinder dastehen.
Genau.
Ich fand
Kaffeemühle
das,
auf Deutsch.
Kaffeemühle, Entschuldigung.
Genau.
So automatisierte. Und er sagte dann so, in der Barista-Welt, diese Baristas, die muss auf sich halten, die wollen das halt irgendwie so mit so einem großen Rad scheinbar von halt diesen Mahlgrad verstellen, muss haptisch sein. Und jetzt, wie kann man halt dieses Ding jetzt quasi in moderne Zeit übersetzt? Und die haben dann eben dieses Rad beibehalten, haben aber in der Mitte von diesem großen Rad, von dieser Scheibe, ein Display, nicht bloß ein LCD, das ist viel mehr und nicht bloß 7-Segment.
Es ist ein haptisch.
Und du siehst außenrum, siehst du quasi den Mahlgrad angezeigt, in der Mitte wird er als Zahl angezeigt. Du kannst aber auch, wenn du drauf tippst, dann den Mahlgrad von Hand direkt eintippen.
Genau,
und
es ist so
also für Leute, die vielleicht nicht drehen wollen, sondern tippen wollen.
Die haben voreingestellte Programme auch
das
drin.
Noch.
Also das ist, wenn man so will, ist es eigentlich das, wie heißt das Ding von Vorwerk? Der, Nein, so heißt er nicht.
Die Küchenmaschine.
Verdammt. Der Thermomix. Der Thermomix für Baristas. Nein, für Kaffeemaler eigentlich, aber.
Wir hängen jetzt sehr an dem Gerät fest, aber was die Geschichte, die Sie eigentlich erzählt haben, ist, Genau. Wir können dir dieses Ding in optisch schick designen, wir machen uns Gedanken, wie wird das benutzt und übersetzen dann dieses, wie wird das benutzt in die tatsächliche, ins Gerät, in die Haptik vom Gerät, in irgendwie Anzeige vom Gerät und zwar immer auch vor so einem Hintergedanken, dass es eben nichts Altmodisches ist, sondern dass es was Neumodisches ist, das vielleicht alte Bedienkonzepte noch mittransportiert.
Genau. Und Sie nutzen halt für das Design auch KI, was wir ja aus der Chipwelt auch schon kennen. Also die modernen Chips, die werden ja alle mit KI designt. Da sitzt kein Chip-Designer mehr, der per Hand auf dem Zeichenbrett das Ding malt.
Ja, das ist schon lange nicht mehr.
Also genau. Und was ich so interessant finde, weil wir haben ja vorhin schon über Business Intelligence gesprochen und KI. Deutschland hat ja nun mal den Nachteil, dass sie selber keine Modelle mehr haben, seit Aleph Alpha, was sowieso unbenutzbar war, an die Kanadier verkauft wurde, dass wir den Mehrwert nur noch aus der Anwendungsebene schöpfen können, tatsächlich. Und das war für mich aber ein sehr gutes Beispiel, wie sowas gelingt. Da muss ich nicht irgendwie 3000 anderen Firmen nachlaufen und den 23. I scan your network also approach fahren, sondern die haben es wirklich geschafft, KI in den transparenten Geschäftsprozess zu integrieren und das auch wirklich zu einem Nutzen von einem Use Case ausgedacht. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, mal wieder auf der Jitex. Wir haben ja mit verschiedenen Leuten gesprochen, das ist vorhin schon gesagt, AWS Red Hat waren dabei, die auch alle unisono dasselbe gesagt haben, du musst KI vom Use Case her, vom Business Case her denken. Und das haben die gemacht. Und wir haben heute leider den Geschäftsführer verpasst, aber mit dem machen wir auch noch einen Podcast, versprochen. Wir haben heute der war so geil, der Typ, mit dem Vertriebler gesprochen. Und ich bin ja eigentlich, ich darf das sagen, ich bin selbst Vertriebler. Ich habe eine Aversion dagegen. Dieses Volk ist die Pest schlechthin. Und ich habe im Hotel saßen bei mir am Nebentisch wirklich Paradebeispiele von stehen geblieben in den 90ern. Schade, dass es die CeBIT nicht mehr gibt. Der war richtig, richtig cool. Der sagt, er ist Vertriebler von Herzen. Und er liebt es, Vertrieb zu machen und Vertriebler zu sein. Und er dachte immer so, KI-Scheißendreck, ne? Weil ich kann das. Und dann hat er aber erzählt, wie er das nutzt. Die haben eine KI entwickelt, die...
Das stand auf dem Messestand als...
so ein Display.
So einem Kiosk gebaut, wie du bei McDonald's dein Essen bestellst. Genau. Sowas hatten die und da konntest du quasi eingeben, was du für ein System haben möchtest.
Elektronik
mit Gehäuse, ohne Gehäuse, wie groß, welche Rechenleistung, bla bla. Und dann... was sagt er? Das spuckt er dann irgendwie aus, was du alles an quasi Gewerken brauchst, um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest.
Und er sagt, das ist eigentlich sein Job. Und er hatte so Angst am Anfang. Und dann sagte er, das muss doch kein Kunde nutzen, der versteht das sowieso nicht. Das sage ich jetzt, das hat er nicht gesagt. Aber er sagt, er kann das ja genauso nutzen.
Die Angst war, dass er den Bezug zum Kunden verliert, weil eben dieses Kundengespräch damit wegfällt oder wegfallen würde.
Und dann sagt er, der kann das ja auch selber benutzen, der kann das ja für sich selber einsetzen. Und dann spart er sich diesen Excel-Vergleich, wo er früher 25.000 Excel-Matrizen vergleichen musste, um die Anforderung gegen das zu mappen, was sie können und wollen und auch bezahlbar ist. Und das fand ich dann wiederum einen richtig, richtig guten Ansatz. Nicht einfach wie Salesforce in die Welt geht, wir haben jetzt auch KI, wir helfen dir, wir machen alles besser.
Aber das haben wir an mehr Stellen gehört und erfahren, so die Idee eines Small Language Models, das eben ganz, ganz spezialisiert ist, also nicht wie so ein LLM, das irgendwie so tut, als könnte er es alles und wüsste es alles und sei es irgendwie die Erschließung des Wissens der Welt, sondern ein Small Language Model, das eben ganz speziell trainiert ist auf einen spezifischen Anwendungsfall, auf spezifische Daten eines Unternehmens. Man kann sich sowas vorstellen, wie sich die Verträge einer Versicherung oder die Kundenbeziehung einer Versicherung. Und dann ruft eben ein Versicherer an und möchte irgendwas wissen und dann kann ihm eben so ein Modell schon helfen bei der Beantwortung von vielen Fragen, weil das spezifisch auf die Versicherung, auf die Versicherungsleistungen und auf die Vertragsbedingungen Bedingungen trainiert ist. Und genauso ist eben das bei dieser Firma, die sagen so, wir wissen halt, wie man Elektronik baut und wie man das lötet und was man irgendwie dazu braucht und wie man Gehäuse macht. Und dieses Wissen ist in das Modell eingeflossen. Und das wird dir wahrscheinlich irgendwie kein Video oder keine Musik erzeugen können, das Modell, warum auch. Aber das weiß sehr viel über so einen Design- und Fertigungsprozess von irgendwelchen Geräten.
SLMs haben vor allem den Vorteil, wir haben ja heute das Ressourcenproblem auch noch, hatten wir ja auch ein paar Mal gesprochen.
Genau, stimmt.
Und SLMs haben vor allem den Vorteil, die laufen auch wirklich auf Edge-Devices, die kannst du auf ganz, ganz kleiner
Hardware. Die Modelle klein,
da brauchst du keine Vera-Rubin-Plattform dafür. Ja. Da brauchst du kein neues Rechenzentrum dafür, da brauchst du kein eigenes Gaskraftwerk dafür. Das läuft mit deiner, weiß ich nicht, Balkon-Solarstromanlage. Und wir haben diese Cluster gesehen, diese NVIDIA Orin Nano Ding bei Boston, Jetson Orin Nano, genau. Jetson Orin Nano heißen die.
Orin Nano?
Ja, die heißen Orin Nano.
Ach so.
Jetson?
Ich kenn's
TM, nur, Orin TM Nano.
Ich kenn's nur, also NVIDIA Jetson, das ist im Prinzip von...
Das Orin ist wohl die neueste Generation.
Optisch wie ein Raspberry Pi, aber es ist natürlich eine Nvidia-Grafikkarte drauf, also ein Nvidia-Chip. Und das ist im Grunde ist es eine Entwicklungsplattform für so Edge-KI.
Genau. Und da kannst du aber auch eine Edge-KI drauf laufen lassen. Also die sehen das nicht nur als Entwicklungsplattform, die sehen das auch wirklich als Edge-Device. Und da hast du, kaum Stromverbrauch drauf. Also im Vergleich zu.
Aber du wirst doch auf diesem Ding nie ein Modell trainieren, sondern das liegt dort ein.
Nee, das musst du vorher woanders machen.
Small Language Modell irgendwie hingelegt auf irgendein Device. Ja. Was ich gerade sagen wollte, es ist ja hinlänglich bekannt, dass so LLMs, sagen wir mal, die erste Antwort selten die richtige ist oder nicht zwingend die richtige ist. Ne? Irgendwie so, was weiß ich, 80% Richtigkeit ist halt schon nicht so sehr besonders gut.
Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass diese SLMs, diese Small Language Models, da einen sehr viel besseren, sehr viel höheren Korrektheitsgrad erreichen, weil einfach die Token-Vielfalt, die sie haben, über die sie gehen müssen, eingeschränkt ist. Die können gar nicht so weit irgendwohin fantasieren, weil sie das gar nicht gelernt haben.
Da möchte ich mir kein Urteil drüber erlauben, aber diese Trainingsgeschichte ist tatsächlich etwas, was wir heute von Red Hat gelernt haben auch und ein Stück weit auch von AWS, aber eigentlich von Red Hat heute besonders, dass das Training natürlich eine komplett andere Geschichte ist als Inference und dass es auch da mittlerweile Tools gibt, auch kleine Modells gut zu trainieren, auch mit, ich sage jetzt mal, synthetischen Daten vor allem. Du brauchst keine Echtzeitdaten, aber du kannst Modelle mittlerweile auch wirklich sehr gut trainieren.
Da habe ich nicht so gut aufgepasst, da war ich gerade abgelenkt. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es ging darum, dass du quasi, wenn du keinen vollständigen Datensatz zum Trainieren hast, dann kannst du auch einen Teil davon synthetisieren und hast dann am Ende trotzdem ein gutes Antwortverhalten.
Genau. Und das ist auch etwas, das fand ich richtig geil von Red Hat heute, was die präsentiert haben, dieses Instructlab. Wir kennen das ja, ne? Wir sind im Netzwerk unterwegs und da kommt plötzlich eine IP-Adresse daher oder ein DNS-Rekord daher und du weißt nicht, wo es hingehört. Und dann fragst du deinen Juniper-ChatGPT-Client-Kumpel-Ding, das ist der einzige, der mir jetzt gerade einfällt, weil den kenne ich schon sehr lange. Und dann fragst du ihn, was ist das für eine IP-Adresse? Und dann sagt er dir, oh, die kommt daher und die macht das und das und dieses, das und das. Und, böse. Nein. Und was die gemacht haben, ist, die haben das für das Trainieren von KI weiterentwickelt. Also, dass du quasi mit natürlicher Sprache Daten einer KI trainieren kannst. Also, indem du Fragen stellst, indem du Use Cases da eingibst, indem du sie so wie mit ChatGPT, mit Copilot, mit Gemini redest, ohne dass du ein Data Scientist, everybody can has Data Scientist, das ist so die Botschaft unterm Strich. Du brauchst keine expliziten Data Scientists mehr, um deine Daten für eine KI zum Training zu benutzen. Wirft ein bisschen die Frage auf, die habe ich heute vergessen zu stellen, das werden wir noch nachholen, wie das dann mit Compliance ist, weil da besteht dann auch wieder Gefahr, dass so ein egal wo es läuft, also vorher Guardrails setzen, ganz, ganz wichtig, auch das haben wir gelernt auf der Gitex, dass du dann Daten irgendwo hinkippst, wo sie nicht hin sollen. Also das ganze Thema ist, hört euch die Podcasts an, lest die Artikel. Wir haben so viele Expertenmeinungen eingeholt auf der Gitex. Das war wirklich eine gute Geschichte, fand ich, mit den Leuten zu sprechen von eben Trend AI, von Red Hat und von AWS, die haben nicht bezahlt dafür. Ich finde das wirklich gut, was die gesagt haben, weil es spricht mir aus der Seele. Ihr müsst eure Use Cases kennen, ihr müsst eure Daten kennen und ihr müsst euch verdammt nochmal damit beschäftigen. Eure Prozesse müsst ihr kennen. Und wenn ihr das tut und wenn ihr vom Use Case ausgeht, dann schafft ihr es auch, ein KI-Projekt aus dem Piloten aus dem POC rauszuholen und zu skalieren. Und das ist etwas, das haben all diese Experten bestätigt. Und da glaube ich dran. Da glaube ich dran. Da müssen die mir gar nichts bezahlen dafür, dass ich das Wort spreade. So, ja, das Wort zum Sonntag von meinerseits.
Das ist ja auch zu einer Zeit vor KI, wo du deine Daten vielleicht anders benutzt hast, in einem CRM, in einem ERP-System. Es gab mal eine Zeit, da war Business Intelligence und Business Decision Systems heißer Scheiß, so um die 2000 bis 2010 in der Zeit im Datenumfeld. Und auch das lebt ja davon, dass du deine Daten erstens kennst, du musst wissen, was da drinsteht, was da rauszuholen ist, und zweitens auch die Daten ordentlich gepflegt sind. Weil wenn halt Müll drinsteht, dann findest du auch Müll.
Oh, ihr seht meine Tränen jetzt, oder? Ihr seht meine Tränen. Naja, aber das ist genau der Part, den die Leute seit 3000 Jahren schon nicht hinkriegen. Und das ist das eigentlich Traurige dran. Und KI ist ja nichts anderes als ein Accelerator. Das ist jetzt ein neues Stück Software.
Der Punkt ist, es ist viel billiger, Müll wohin zu legen, als den Müll wegzuschmeißen. Müll wegschmeißen heißt, es muss jemand draufschauen, muss es irgendwie spezifizieren, ratifizieren, klassifizieren, einsortieren. Ja. Das kostet Zeit. Ja. Und den Kram einfach ablegen, liegen lassen auf irgendwie rotierenden Rost, sprich Festplatte, das kostet nichts.
Hat nichts gekostet, das wird dir nicht richtig teuer.
Verglichen zur Arbeitszeit kostet es immer noch nichts.
Das stimmt. Und das ist aber, und da sind wir jetzt auch bei dem, da bin ich so bei diesen Trend AI-Menschen und den kannten wir schon von der CeBIT her. Also der ist jetzt auch der war überhaupt nicht Marketing und überhaupt nicht Sales. Der sagte, die Schwachstellen, die waren schon immer da, die sind seit 15 Jahren da. Nur weil sie jetzt gefunden werden und weil die Firmen 20 Jahre ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, ist es jetzt, KI zeigt nur eure Versäumnisse, die zeigt euch nicht die Schwachstellen, die zeigt euch eure eigene Unzulänglichkeit,
im Grunde der Katalysator.
Ja, ist ein absoluter Katalysator. Und genau das passiert bei KI und Daten. KI zeigt dir, dass du deine Daten seit 300 Jahren nicht im Griff hast. Und was soll ich dazu noch sagen? Damit ist alles, das lasse ich jetzt mal so stehen, damit ist alles gesagt. Und ich bezweifle, dass sich tatsächlich irgendwas ändern wird. Und jetzt haben wir Q-Day. Das ist das nächste Ding. Quantum. Harvest now, decrypt later. Kaum eine Firma wird diesen Fall sich vorbereiten. Ja, was sollen sie denn noch alles tun? Schwachstellenmanagement ist am Arsch. Data Governance muss ich machen. Klassifizieren muss ich allen Scheiß. Ich muss einen RUB machen. Dann habe ich noch irgendwie, keine Ahnung. Und dann kommt jetzt auch noch so eine scheiß Quantum Decryption Kack daher. Was zur Hölle denn noch? Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Haben wir noch was Interessantes gesehen? Wir haben noch tolle Sachen gesehen.
Naja, was mir noch aufgefallen ist, zwei Dinge. Ich bin ja nun schon seit langer Zeit in dieser Branche unterwegs. Ich war auf vielen Messen als Besucher. Ich war auch auf vielen Messen als Standpersonal länger her. Und was mir letztes Jahr schon aufgefallen ist und dieses Jahr nochmal verstärkt, dass tatsächlich, mich freut es, mehr und mehr Frauen auch nicht nur schmückendes Beiwerk sozusagen auf Messeständen sind, sondern tatsächlich technische Funktionen haben, die reden mit Leuten, die haben Ahnung, die wissen, wovon sie reden. Yeah. Also gerade in dieser Tech-Branche, die ja sehr lange sehr männergeprägt ist, fängt es oft, also ich denke mir, fängt es so langsam an. Und ich glaube, das ist stärker in diesem Osteuropa-Umfeld, als es bei westlichen Firmen der Fall ist.
Wir haben jetzt leider keinen V-Cast. Ihr habt mich nicht nicken sehen.
Bei westlichen Filmen ist das meistens noch so, da ist dann natürlich das ganze Marketing und solche Sachen, die haben ja auch was zu sagen, so, die sind auch nicht ganz unwichtig. Ja. Das ist auch mehr als schmückendes Beiwerk, die halt irgendwie Kaffee einschenken und lächeln und
Nein, also diese, mir ist das also auch aufgefallen, tatsächlich in, bevor es jetzt richtig abdriftet, was der Mann sagt, mir ist es auch aufgefallen tatsächlich bei den asiatischen Ausstellern und auch speziell bei den osteuropäischen Ausstellern, selbst bei den arabischen Ausstellern waren Frauen sehr viel gleichberechtigter und sehr viel aktiver am Standgeschehen
zumindest
integriert.
Genau. So. Am Ende
die waren nicht einfach nur an einem Infodesk und an einer Kaffeemaschine zugange, wie das tatsächlich bei sehr, sehr vielen traditionellen und westeuropäischen Herstellern tatsächlich noch der Fall war. Du siehst es vor allem bei den Startups und bei den Startups siehst du es tatsächlich auch in Deutschland. Aber du siehst es so wirklich ganz extrem bei den eurasischen, bei den asiatischen und bei den osteuropäischen Firmen, dass dort Frauen einen ganz anderen Stellenwert haben und ganz anders integriert sind in das ganze Juniverse.
Da wird möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht, aber möglicherweise einfach nicht so viel diskutiert.
Richtig.
Die haben halt einfach, die können was und die machen was.
Ja, genau.
Fertig aus.
Exakt. Und das
so kommt,
hat
so wirkt zumindest auf mich.
Hat ein bisschen was möglicherweise auch damit zu tun, dass die viel startupiger unterwegs sind. Also die haben ja ein paar Iterationen überspringen können. Die schleppen ja dieses.
Ja, das mag sein.
Obwohl das zum Teil sehr traditionell, das muss man jetzt auch wieder sagen, es sind ja zum Teil sehr traditionelle Kulturen, wo auch sehr historisch patriarchische Kulturen. Aber trotzdem haben die es geschafft, den Frauen einen anderen Stellenwert einzuräumen, als wir das bis heute hier hinkriegen. Es ist immer noch in Deutschland, das stelle ich, also ich selber jetzt nicht, ich hatte nie diese Probleme, aber ich kenne Menschen, die diese Herausforderungen hatten. Ist es schon in vielen Bereichen noch eine Herausforderung? Scheinbar.
So, das war das eine, was aufgefallen ist. Ich hatte den zweiten Gang gekündigt. Das zweite ist, das ist uns, habe ich heute ganz besonders die Erfahrung gemacht, dass die interessanten Sachen, das sind tatsächlich so die Dinge dazwischen. Mit dazwischen meine ich, da waren halt immer so die einige wenige große Stände von großen Herstellern, ne, irgendwie AWS hat einen großen Stand, Trend AI war ein großer Sponsor, hat eine große Fläche. Und wenn du aber so ein bisschen entlang marschierst, dann hast du immer wieder so zwischendrin so diese Systemstände, die halt die Messe als Fertigstand verkauft, mit wo du dann deinen eigenen Flyer noch hinstellen kannst, aber sonst irgendwie kein eigenes Messestanddesign hast. Und da haben wir aber die deutlichen interessanten Gespräche geführt. Also Problem ist aber, finde ich, dass viele von diesen Firmen, die haben natürlich auch vielleicht kein Marketing-Know-how, kein Marketing oder nur wenig Marketing-Budget, entsprechend auch kein Personal, keine Stelle dafür im Unternehmen. Und das ist ein bisschen schwer, die rauszufinden, weil du im Vorbeigehen nicht so wirklich gleich erkennst, was deren Besonderheit ist. Du musst echt hingehen und mit den Leuten neugierig reden und dann hast du sicher auch nicht bei jedem. Also wir haben auch ein paar Sachen, ja, okay, das ist jetzt irgendwie AI-Software.
Ne, danke fürs Gespräch. Den Grindr haben wir auf diese Art und Weise gefunden. Die Codeplates haben wir da gefunden auf diese Art und Weise. Und auch so den ein oder anderen Termin.
Ja, genau.
Also das ist in der Tat. Man muss mit offenen Augen da rumlaufen.
Ja.
Und es fällt ein bisschen schwer bei all dem Geschrei der Großen. Und das ist auch das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Wie gesagt, Nvidia schreit am lautesten, aber die sind nicht die innovativsten. Die kaufen sehr viel zu. Die schaffen sicherlich auch einen Haufen Eigenleistung und sind sehr innovativ.
Aber
im Wesentlichen profitieren sie von Trends und das machen sie seit der Dotcom-Blase.
Das ist ja schon sehr lange bekannt bei vielen Firmen. Viele große Firmen, die nicht mehr selber Innovationen leisten können, einfach weil sie zu groß sind. Irgendwann geht das Können weg und man kauft dann halt auf. Und das ist natürlich auch, gerade in den USA kennen wir auch bei vielen Startups so die quasi das Unternehmensziel, wir gründen, wir machen irgendwie ein cooles Ding und hoffen darauf, dass wir nach 5, 6, 7 Jahren für ein Mehrfaches dessen, was wir an Kosten hatten, gekauft werden. Und dann sind halt die Gründer saniert und können das nächste Ding gründen.
Das war übrigens auch eine ziemlich geile Sache, was wir bei Trend AI gelernt haben, diese Mentoring-Programme, weil wir hatten die auch angesprochen drauf auf altes Wissen und neue Wilde, junge Wilde. Und er sagte so, das Beste ist eigentlich so, das aus beiden Welten. Du hast die alten Hasen, die du mit den jungen Wilden zusammenlaufen lässt. Du brauchst natürlich alte Hasen, die sich von den jungen Wilden was sagen lassen.
Nicht Brennerei, das war AWS.
War das AWS? Ja. Ah, okay, Entschuldigung, mein Fehler. Dann war es AWS, aber TR hätte es auch sein können. Dass du wirklich die alten Hasen mit den jungen Wilden laufen lässt und die alten Hasen müssen sich von den jungen Wilden aber was sagen lassen. Und die jungen Wilden, die müssen auch von den alten Hasen lernen wollen. Und das ist etwas, das ist die Brücke, das wollte ich eigentlich sagen, was wir heute bei, weil du gerade gesagt hast, kaufen und verkauft werden. Wir haben es ja damals bei Oracle gesehen, was mit Sun passiert ist, platt gemacht, ne? Tot. Alle Innovationen tot. Anders ist es gelaufen, als IBM Reddit gekauft hat.
Wobei jetzt Sun kein Startup war, als Oracle es gekauft
hat. Naja, aber die hatten schon Startup-Culture. Egal, darum geht es doch jetzt gar nicht, Herr Stief.
Die waren sehr innovativ, ja.
Jetzt muss ich mal laut werden. Eigentlich geht es ja darum, dass es nämlich auch in solchen Konstellationen anders geht. Und das haben IBM und Red Hat bewiesen. IBM, die sonst immer alles aufgekauft und auch platt gemacht haben, haben Red Hat einfach mal laufen lassen.
Nicht platt gemacht, integriert.
Ja, lass es uns integriert nennen. Sie haben aber Red Hat einfach mal laufen lassen und da funktioniert es, dass IBM, was sie am Anfang gesagt haben, wir wollen von dem Ansatz, den Red Hat fährt, lernen. Und auf der anderen Seite kann Red Hat von unserer Erfahrung profitieren. Und das funktioniert in dem Konstellation, das hat uns der von Iago heute auch erst wieder bestätigt.
Ja, ja. Ja, ja.
Der sagte, das funktioniert. Das ist eine seiner Lieblingsfragen, die ihm gestellt wird. Es funktioniert. Es wird gelebt. Wir wollen nicht sagen, dass es garantiert Reibungsverluste. Das gibt es immer in solchen Systemen, aber die gehören dazu. Aber man muss sich damit auseinandersetzen.
Ja, und du brauchst natürlich auch ein Stück weit die Firmenkultur dazu.
Ja.
Die Erfolge dazu, wenn jetzt eine Firma, die du aufkaufst, irgendwie vielleicht die Technologie geil ist, aber die Firma an sich irgendwie dahin krebst und keine wirklich eigenen Kunden und so Kram hat, dann wirst du die nicht weiterleben lassen, weil wozu?
Du möchtest jetzt aber nicht sagen, dass Sun vor sich hin gekrebst ist, oder?
Das ist völlig wertfrei und völlig ohne Beispiel, aber wenn du die Augen aufmachst, dann wirst du tausendfach sowas finden.
Ja.
Dass du heute die Technologie, die ist total cool und die kann auch die Menschheit brauchen, nein, Mensch, das ist Quatsch, aber die kann die Branche brauchen, aber das Startup schafft es eben nicht, diese Technologie auf die Straße zu bringen. Und dann ist es vielleicht auch tatsächlich besser, wenn irgendein großer IBM, HPE, ja, Oracle, whatever, you name it, IBM, ja, das Ding kauft und die Technologie in eigene Produkte integriert. Ja. Weil es der einzige Weg ist, dass diese total coole, geile Technologie überhaupt irgendwie auf die Straße an den Mann kommt.
Das Dumme ist aber, dass in den meisten Übernahmen die Technologie platt gemacht wird und einfach vom Markt gefegt wird, weil der Große das nicht neben sich duldet.
Ja, weil das eine Konkurrenzsituation ist.
Es gibt wirklich ganz wenige Beispiele, wo sowas funktioniert hat. Und drei dieser Beispiele sind eben IBM Red Hat. Das andere Beispiel ist HPE, weil du es gerade angesprochen hast, und Aruba. Das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Und dann fiel mir gerade noch ein drittes Beispiel ein, was mir jetzt gerade schon wieder entfallen ist, aber das war auch sehr geil. Egal, mir fällt es wahrscheinlich gleich wieder ein. Sag doch mal was, Herr Stief.
Ja, ich bin fast schon am Ende.
Jetzt schon.
Ja, ich habe hier noch, das soll jetzt aber, führt eben davon wieder völlig weg, noch zwei andere Dinge. Das ist mir letztes Jahr schon, was ist aufgefallen? Das ist vielleicht auch ein Merkmal von so einer Chitex als Messe. Es gibt ganz, ganz viele, gerade von osteuropäischen Ländern, so Art Gemeinschaftsstände.
Nvidia und Mellanox war das dritte Beispiel. Da hat es auch funktioniert. Entschuldigung, ja, Osteuropa.
Ja.
Pardon.
Also, nein. Worauf ich raus möchte, ist, dass eben, weil wir schon gesprochen haben, dass eben Osteuropa einen großen Stellenwert hat oder sehr viel da ist. Es ist aber jetzt nicht so, wie man sich aus einer normalen Messe kennt, dass jeder mit einem einzelnen Stand da ist, sondern viele von diesen osteuropäischen Ländern, das geht dann meistens über irgendwelche Außenhandelskammern, die werden dann eben gefragt und die laden Unternehmen ein. Ich bin selber hier mit einem Unternehmen involviert und wir haben auch da solche Einladungen. Das heißt, die Tschechoslowakei oder Rumänien oder Polen, die suchen dann im Land Firmen, die da mitmachen wollen. Und dann gibt es eben einen Gemeinschaftsstand Polen. Und dann sind dann auf dem Stand irgendwie 20 Unternehmen, die halt irgendwie da dazu passen, die irgendwas mit AI machen, mit IT machen und diese da darstellen.
Das sind ganz oft auch Inkubatoren. Also diese Länder haben große Incubators und ganz, ganz oft sind das diese Startup-Areas und Incubators, die dann dort auch präsentieren. Und
dort habe ich eben auch relativ viele interessante Sachen gesehen.
Ja, absolut.
Und das ist mir aufgefallen, ich habe jetzt hier notiert, Polen, Tschechoslowakei,
Serbien war da, Bosnien-Herzegowina.
Nein, das heißt jetzt Tschechien, nicht mehr Tschechoslowakei.
Slowenien war da.
Bosnien-Herzegowina, Marokko.
Slowenien war auch da, genau. Montenegro war auch vertreten.
Die habe ich
auch
nicht gesehen.
Doch, die habe ich auch gesehen, Montenegro. Also es war wirklich, eigentlich war ganz Ex-Jugoslawien vertreten.
Dann eine ganze Menge arabischer Bereiche, so.
Ja, da war
die war nicht das... Nicht als Gemeinschaftsdingens.
Ja, also Südkorea war unglaublich viel da, was ich auch interessant fand, dass sie sich als Korea dargestellt haben. Das mal so viel als Botschaft an die Welt, ne? Wir sind Korea. So geil. Egal, soll ich es erzählen mit der Schweinshaxe? Es war so typisch. Also auf der Jitex, es gab eine Streetfood-Area, da gab es richtig geiles Essen. Und dann gab es mittendrin einen Caterer. Und der war Paulaner, sponsert irgendwas ziemlich... Ja.
Paulaner.
Ziemlich bayerisch. Und die hatten Kaspätzle und Schweinshaxen und alles, was man so traditionell in Deutschland halt isst, wenn man nicht aus Deutschland ist. Egal. Und mir ist das heute aufgefallen, leider, bedauerlicherweise. Wirklich, das Klischee lebt. Alles, was nicht europäisch war, kein Europäer hat dort eine Schweinshaxe gegessen bei den Temperaturen. Der Rest der Welt hat sich's halt nicht nehmen lassen.
Also ich habe bei meine erste Anstellung nach dem Studium.
Ich liebe diese Kulturen, ich liebe das Essen dort und ich verstehe es bis heute nicht, warum die so geil sind auf Schweinshaxe.
Ja, aber schau, wenn du nach Asien fährst, dann isst du auch dort landestypisches Essen.
Das ist ja auch gut.
Und wenn die nach Deutschland kommen, essen die halt auch Schweinshaxen.
Nein, das ist ja auch gut, das Essen dort. Ich esse das auch hier. Aber ich glaube, keiner von denen isst dort Schweinshaxen. Ich esse hier sehr wohl asiatisch.
Ich weiß nicht, ob es dort Schweinshaxen-Restaurants gibt.
Oh, bestimmt. Oh, das habe ich euch jemals die Episode erzählt, als ich das erste Mal in Dubai war auf der Jitex, die ja immer so Ende September, Anfang Oktober stattfindet. Und wir waren so froh, aus München rauszukommen. Und das erste, was uns anschreit im Hotel, Tonight Oktoberfest. Ich hab's so gehasst.
Und das ist auch die Episode, die ich gerade erzählen wollte. Meine erste Anstellung nach dem Studium war in Unterföhring bei München ein Systemhaus San Solaris so in der Welt und die hatten aber kurz bevor ich dort angefangen habe, haben die ihr hauptsächliches Geld gemacht mit dem Import von Sun Clones aus Taiwan. Also Sun oder Spark, die Architektur, die war ja offen, die konnte man lizenzieren und dann gab es eben in Taiwan ein paar Hersteller, die haben jetzt Systeme gebaut und dann, wo halt irgendwie Spark Station 5 sehr teuer war hier, irgendwie 10, 15, 20.000 D-Mark, kostet die halt von dort irgendwie 8.000 oder so D-Mark.
Ja.
Und deren Spezialität war, solche Sachen zu importieren und den deutschen Markt an den Mann zu bringen. Und natürlich hatten die auch Besuch aus Taiwan, weil es relativ gute Firma war, die haben ja so gut Umsatz gemacht, von den Geschäftsführern, von diesen, Gott, ich weiß gar nicht die Firmennamen, es gab zwei Firmen, die...
Ist auch wurscht
Tatung,
jetzt.
Der eine war Tatung und der zweite weiß ich nicht mehr. Und die waren eben auch zur Oktoberfestzeit da und wollten unbedingt auf das Oktoberfest und haben dann da halt ne, die Taiwanesen ein Maß Bier und Noane und dann ein Schweinsbraten und dann sind die irgendwie so zwei Tage lang ausgefallen, bis die das irgendwie fertig verdaut haben bei ihre Schweinshaxe. Aber
Wahnsinn.
Das ist halt, ne, wenn du halt, ich kann mir das schon vorstellen, wenn du irgendwo in ein fremdes Land, dann willst du auch vielleicht die fremde Kultur und das Essen dort probieren.
Ich verstehe es vielleicht wirklich deswegen nicht, weil ich esse hier bevorzugt zu Hause und da bin ich jetzt, also das gebe ich jetzt einfach mal zu. Ich esse bevorzugt Italienisch, Asiatisch, also Chinesisch oder Laotisch. Ich esse bevorzugt...
Aber schau mal,
auch eine ganze Menge Afrikanisch.
Du isst ja die europäisch, die eineuropäische oder eingedeutschte Version.
Nein.
Du isst kein koreanisches Scharf. Nein.
Moment. Indisches Schaf, das ist wirklich für mich, die ich hier aufgewachsen bin, sehr schwierig. Aber auch das habe ich schon getan. Nein, ich versuche das schon so authentisch wie möglich. Und ich war ja in den Ländern, ich weiß, wie die kochen. Und so versuche ich dann hier auch nachzukochen. Das ist ja nicht alles scharf.
Ja, das stimmt.
Das ist ja durchaus sehr lecker.
Das ist auch nicht alles Schweinsbraten oder von der Schweinshaxe.
Ja, verdammt. Okay, wir driften jetzt ab in den Koch-Podcast. Ist dir noch was aufgefallen? Vielleicht? Was anderes außer Essen, Entschuldigung, dass ich das
Ich habe ja noch, aber da müssen wir drüber reden, ich habe ja bloß noch draufstehen, den Bundesverband für Auswanderung.
Um Gottes Willen.
Ziemlich großen Messestand hatten.
Ja, und aussahen wie Caesar und überhaupt nichts mit einer Bundesregierung zu tun hatten. Also das war ein
Bundesverband, aber das war ja offiziell.
Es war ein bisschen peinlich, muss ich sagen.
Und ein Land, das irgendwie versucht, Ausländer loszuwerden, ist vielleicht die Botschaft, einen Bundesverband für Auswanderung zu haben, nur
mäßig hilfreich in so einer internationalen Messe, wo es darum geht, auch Technologie und Wissen ins Land reinzuholen. Aber nun ja. Ja, das war in der Tat.
Ja, aber vielleicht verspricht man sich natürlich so von wegen international, da hat man vielleicht auch deutsche Besucher, die ins Ausland irgendwie wollen, weil sie auf so eine Messe kommen und mit den Firmen reden und dann kommen natürlich gleich so Hilfestellung bieten, wenn du irgendwo in Usbekistan anfangen möchtest zu arbeiten, wir haben hier die Connections und du musst irgendwie dich da und da melden. Keine Ahnung.
Dual-Use-Stand, alles kann positiv eingesetzt werden. Ich habe ja noch ein Bonbon, ein Stand, der mir am ersten Tag schon relativ schnell aufgefallen ist. Testen Sie hier Ihre Credentials, ob Sie bei Fortibleed auftauchen. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich ein Internet-Access oder Initial Access Broker wäre in IAW, ich würde genau so einen Stand auf einer Messe machen. Gib mir deine Credentials, ich teste alles. Ich sag dir, fein, alles gut. Hinten dran im Darknet.
Sie wollten, glaube ich, nur E-Mail-Adresse oder
Domain.
Das reicht schon.
Entschuldigung.
Natürlich kannst du schon mit anfangen. Also
Das ist mal so das Minimum. Und dann habe ich irgendwie so eine Datenbank an Passwörtern und lasse das gegen die Domain laufen.
Das ist genauso, wie wenn du auf der Security-Messe deine PDFs also auf einem USB-Stick verteilst. Ne, das ist das gleiche in grün.
QR-Codes.
Ja, genau.
Oder sind wir ja jetzt wieder, Leute, bitte keine fremden WLANs, nutzt euer eigenes Internet. Nehmt nicht diese scheiß USB-Charging-Stations, da kann jeder mögliche Scheiß drin sein. Also bitte macht doch in der Firma nicht das, was ihr privat nicht auch, ihr macht es ja auch privat, egal, ich höre auf zu reden.
So externe USB-Akku kostet irgendwie 20 Euro.
Ja, bitte kauft euch sowas.
Datendeck ist halt quasi ist halt unbezahlbar.
Unbezahlbar, genau. Das wäre so eine geile Werbung irgendwie. Eigene Powerbank 20 Euro, Laptop 3000 Euro, Daten weg, unbezahlbar. In diesem Sinne,
also wenn's,
ich habe, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Sag es.
Ja, ich denke jetzt an Sixt-Werbung, ne? Die Sache immer so plakativ und so. Also, wenn es irgendwie so einen Hersteller gibt, der halt Powerbanks verkauft, der so plakativ immer macht wie Sixt, dann wäre das genauso ein gefundenes Fressen für so jemanden.
Genau.
Dann könnte das ein paar Freunde auf den Putz hauen und jeder wird es verstehen.
Genau.
So, sind wir fertig für heute.
Auf jeden Fall, ihr habt gehört.
Wir haben die Messe abgeschlossen. Gehen wir nächstes Jahr nochmal hin?
Ich garantiert. Ich bin echt ein Opfer. Einfach.
Ja, also
ich hoffe.
Wir waren jetzt dieses Mal ja an beiden Tagen.
Wir waren auch letztes Jahr an beiden Tagen. Ja, nächstes Jahr wird es einen Tag.
Ich denke, nächstes Jahr wird ein Tag reichen. Dann können wir wohnen hier 2 Stunden von Berlin weg. Dann fahren wir einmal hin und wieder abends.
Wir haben in einem Nebensatz gehört, dass es die Jetix Europe möglicherweise den Sprung nach Osteuropa macht. Und dann bin ich alle 5 Tage dabei. Also, das verspreche ich euch.
Gehst du denn 2 Tage?
Vergiss es. Ihr habt gehört.
Ja,
die Katze quietscht auch schon.
Jetzt muss ich hier raufscrollen.
Episode?
Ihr habt gehört, Data Express, Episode 67. Data Express ist ein Podcast von Data Disrupted, produziert von Kerstin und Wolfgang. Frühere Episoden, Kontakt und RSS-Feeds findet ihr auf datadisrupted.tech. Ihr könnt uns unterstützen und dazu zum Beispiel uns mit Kaffee und Tee kaufen.
Kaffee, Tee, ihr könnt T-Shirts kaufen.
T-Shirts kaufen, gibt's
alles
genau.
In den Shownotes.
Es steht alles auf datadisrupted.tech und in den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Danke, Wolfgang. Oh, wie hü.